Was sagt die Schrift von der Sintflut über die Erde? Erstens brachen hervor alle Quellen der großen Tiefe, also sämtliche Grundwasser. Ja, was hat das da für Erschütterungen und Erdbeben und da unten Hohlräume und schon Einbrüche der Erdoberfläche gegeben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da brachen hervor alle großen Quellen der Tiefe, alle Grundwasser. Zweitens, die Schleusen der Himmel öffneten sich. Aha. Und drittens regnete es noch 40 Tage und 40 Nächte. Also die bescheidenste Wasserherbeiführung zu dieser Katastrophe haben unsere Wolken geliefert. Ich habe einen Artikel gelesen von Astrophysikern. In unserem Weltall strömen ständig Riesenströme von Wasserstoff heran. Immer neue. An Sauerstoff fällt es unserem Gott auch nicht im Weltall. Also, die Schleusen der Himmel öffneten sich. Was das? Da prasselten Wassermassen auf unsere Erde. Ja, und dann war das Unmögliche, nicht, wie man sagt, selbstverständlich vorhanden. So. Was das bedeutet hat, ich darf aber hier nicht stehen bleiben, aber es betrifft ja Geografie und unsere Erde und Geologie und alle die Dinge, dass da Riesen, Erdmassen, ganze Gebirgsmassen unterhöhlt und plötzlich einrutschten, eins über das andere, und Wassermassen, die bei diesen Riesen stürzen, Hitze erzeugt wurde und dann wieder plötzlich Kälte, und vor allem bitte unsere höchsten Berggipfel beinahe 10 Kilometer, also 10.000 Meter hoch. Was gab das für einen Atmosphärendruck auf unserer Erde unten? Fast 1000 Atmosphären. Und jetzt wissen wir, dass bestimmte Elemente sich schon bei einem Atmosphärendruck von etwa 200-300 Atmosphären automatisch in sich selbst in andere Gegebenheiten verwandeln. So. Und dann Kleinigkeit.
Darf ich noch was dazu sagen? Nicht nur das Wasser war notwendig, oder hat diese Brücke erzeugt, sondern die Luft selbst. Denken Sie mal.
Aha, ach so, ein spezieller.
Grundwasser.
Die Luft sofort schwächer.
Ja.
Ach, Entschuldigung.
Denken Sie, oben Wasser, unten Wasser. Und in der Mitte ist Luft.
Ja.
Die Luft wird zusammengepresst. Ungeheuer gepresst. Dann steht ein Riesendruck, der heiß wird. Und da zerreißt in einem Moment, wo also 1000 Atmosphären und viel mehr draufkommen, da reißt alles zusammen. Ich will Ihnen das mal als Hydrauliker sagen.
Als Wasserfachmann.
Ja, Ölfachmann eigentlich. Aber ich will Ihnen das mal sagen. Sie haben hier einen Zylinder. In dem Zylinder ist ein Kolben drin. Sie kennen Luftpumpe. Da ist ein Kolben drin. Und nun wird auf der einen Seite Öl reingedrückt. Und der Kolben muss diesen Druck aushalten. In der Zwischen ist aber Luft drin gewesen. Die wird langsam zusammengedrückt, je mehr rauskommt. Die Luft wird zu einer Kugel zusammengedrückt, also der kleinsten Kugel, die ist. Und da wird, wenn das Messing zum Beispiel als Abdichtung wäre, oder Gummi, wie das heute ist, wird es so heiß, dass das ganze Messing sich auffrisst. Innerhalb dieses Rahmens, wenn das alles bewegt wird. Da gibt es Risse hinein, dass einfach das aufflitzt. Das ist so ein riesiger Druck, dass es einfach aufflitzt. Und zwar bei Gummi, wie mit einem Wässer durchgestochen. Sie wissen noch nicht mal, dass das ist. Ich weiß, erst wenn es dann mit Gewalt wieder auseinanderreißt, reißt das zusammen. Ich bin Hydrauliker und weiß, was das los ist und was wir heute mitmachen müssen, um diese Luft herauszubringen. Das ist für uns die größte Schwierigkeit. Ich will also nur sagen, nicht nur das Wasser war die Schwierigkeit, sondern die Luft. Und hier hat es all das zerrissen, deshalb kann man sich ja vorstellen, dass alles, was oben war, heute unten ist und umgekehrt. Und das Öl, wo das herkam, ist mir auch klar. Das Gericht der damaligen Zeit bringt uns heute den Segen. Und wir dürfen dankbar sein, dass das mal das Gericht war, aber eben heute aus der Vergangenheit.
Ja, da wäre noch viel zu sagen. Was Gott im großen Weltall zur Darstellung bringt, werden wir noch näher sehen, pflegt er auch in der Kleinstwelt in gleicher, ähnlichster Weise anzuordnen. Zum Beispiel, und damit schließe ich diesen Hinweis ab, man gibt mir, ich bin jetzt Physiker, nehmen wir an, ich habe in meiner Hand primitivste Dinger, etwas Kieselerde und Lehm und sowas, so. Jetzt habe ich eine Apparatur, die ich unter hohe Atmosphärendruck setzen kann und gleichzeitig mit Hitzegraden und Kältegraden abwechselnd plagen kann. So. Jetzt ist das kleine Häuflein Erde da drin, in dem unheimlichen Apparat drin. Der wird in Funktion gesetzt, also maximaler Druck, Abwechslung von Hitze und Kälte, und anstatt dem elenden bisschen, sagen wir mal, Erde, ne, habe ich einen künstlichen Edelstein in der Hand. Jetzt frage ich, wie viele Jahrmillionen brauchte die Entwicklung, um einen Edelstein darzustellen? Bitte, wie viele Jahrmillionen? 2 Minuten, ne? Oder eine halbe, nicht einmal, ne? Das heißt, mit einem Wort zusammengefasst, wenn Gott solche Katastrophen oder da er solche durchgeführt hat, braucht er nicht Jahrmilliarden und Millionen seine Geschöpfe sich quälen, zu quälen. Bitte, denkt einmal nach, was das bedeutet, was unsere Spezialisten da servieren, nicht wahr? Eine Entwicklung von Jahrmilliarden würde heißen, dass dieser Gott, der die Jahrmilliarden angeordnet hätte, zuschauen kann, wie seine vielgeliebten Geschöpfe drauf losgequält werden und umkommen auf gräulichste Art und das Stärkere immer das Schwächere frisst und zerstört und so weiter. Nicht wahr? An solche Konsequenzen denkt dann niemand. Nicht? Ja. Also.
Du, darf ich noch was dazu sagen?
Ja, komm grad hier.
Nein.
Doch, zu meiner Linken.
Wir hatten vor 14 Tagen, da war es ein Dr. Bick aus Freudenstadt bei uns im Betrieb und hat uns einen Vortrag gehalten über Evolution und so weiter. Und hat unter anderem gesagt, die Tropfsteinhöhlen, wo man glaubt, es wäre Jahrmillionen, wären die entstanden. Bei den heutigen Autobahnen tropft das Wasser runter und es sind bereits schon also so hohe Dings entstanden, Tropfsteine entstanden von dem herabtropfenden Öl. Also ein Beweis, dass es keine Jahrmillionen dauert, sondern in 10 Jahren bereits sowas geschaffen ist. Mhm.
Jetzt weiter hier. Aha. Nun schnell. Wie kamen denn die Indianer darüber? Mit was für Booten? Ne? Und die Japaner und die Australier. Ne? Und die Südamerikaner. Die haben gar nichts gemerkt. Natürlich, die da haben schon was gemerkt. Ne? Also. Und jetzt. Wir haben gelernt, Osten, Norden, Westen, Süden haben im Worte Gottes viererlei verschiedene Bezeichnungen. Eine menschliche, die heißt, Osten heißt Form, Sonnenaufgang. Wenn Osten fern ist, also ich stehe jetzt in Jerusalem und gucke nach Osten, fern, dann ist der Westen für mich hinten. Und dann ist Norden für mich, was? Links. Und dann ist Süden für mich rechts. Die astronomische, biblische Orientierung heißt, Aufgang, Untergang, Höchststand, Tiefstand, dunkle Gegend, dunkelste Gegend, Mitternacht. Mittag, hellste Gegend. Rein geografische Bezeichnung, Mittelmeer, Westen, das Trockene der Wüste, Süden, und dann der Wind, so und so, von Osten und Norden, hat auch noch eine Bezeichnung, die wir gerade näher ansehen werden, und zwar ausgerechnet in der Person Abrams. Als er noch Abram hieß, hat Gott ihn hier im Lande der Verheißung gleichsam auf die Drehscheibe gestellt. Und da schlagen wir auf 1. Mose 13, Vers 14. 1. Mose 13, Vers 14. Und folgende. Eben hat sich Lot mit seinen Herden und Hirten von Abram getrennt. Und Jehova sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist. Es lese ich zuerst nach der Elberfelder. Erstens gegen Norden, zweitens gegen Süden, drittens gegen Osten und viertens gegen Westen. Also Abraham, wenn er genau aufs Wort Gottes geachtet hat, dann hat er zweimal rechts umkehrt machen müssen. Ich lese jetzt aus dem Hebräischen. Hebe deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen das Dunkle, die Finsternis, gegen Mitternacht, Norden. Und gegen das Trockene, also das Trockene ist Osten, Süden, ja, Süden, die Wüste. Erstens gegen das Dunkle, zweitens gegen das Trockene, drittens nach vorn und viertens gegen das Meer. Das sind alle vier von Gott gewählten verschiedenen Orientierungseinheiten. Je eine von vier herausgezogen, um uns zu sagen, dem Abraham ist in jeder Hinsicht nach allen vier Orientierungen alles geschenkt. Wir lesen weiter. Denn das ganze Land, wir können lesen, die ganze Erde, die du siehst, dir will ich es geben, vorerst das Land, und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen, jetzt haben wir es, wie den Staub der Erde. Was liegt da drin? Allerhand liegt da drin. Erstens das Unzählbare, Nichtswertige, Unwürdige, Unwerte, Staub haben wir gelernt, der Erde. Und zweitens, oder drittens, zum Staube wirst du zurückkehren. Wer? Abraham und Isaac und Jakob und ganz Israel, aber werde deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. So. Vom Staube bist du genommen, zum Staube wirst du werden. Jetzt kommt die weitere, für Abraham wichtige Orientierung oder der orientierende Befehl oder die Verheißung Gottes an Abraham. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite. Aha. Längen und Breiten sind ja die Einteilungsmittel von unserer ganzen Erde. Längengrade und Breitengrade. Und überall in und zwischen diesen Längen und Breitengraden um unser ganzes Erdenrund ruhen schon unzählige Söhne Abrahams, die Gott unter alle Nationen, unter alle Landstriche, alle geografischen Orte zerstreut hat, sind sie zu Staub geworden, dein Same. Tragische Sache und doch wunderbare Sache. An einer anderen Stelle lesen wir, dann werde ich deinen Samen nicht zerstreuen unter alle Nationen. Jetzt kommt die Hoffnung der Auferstehung, werde ich säen unter alle Nationen. Warum sät denn der Sämann, nicht? Ja. Dies Dasaku muss zuerst in die Erde fallen und daher sterben. Um neues Leben wirken, zum Wachsen bringen zu können. Und so dürfen wir die ganze gewaltige Handlungsweise des Gottes Israels verstehen lernen. Mache dich auf und durchwandle die Erde nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es oder sie geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind, und er baute daselbst dem Herrn einen Altar. Die Schrift spricht von Terebinten der Gerechtigkeit. Passt das mit Abraham zusammen?
Ja.
Blicke gen Himmel, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, du 99-jähriger Mann. Also, Achtung, also wird dein Same sein auf der Erde. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn auswort sofort. Und er rechnete es ihm sofort zur Gerechtigkeit. Wie viele gute Werke konnte Abraham tun, bis er von Gott gerechtfertigt worden war? Wie viele? Er konnte kaum Atem holen, war er um des sofortigen, vollkommenen Glaubenswillen in Bezug auf etwas Unmögliches, ne? Von Gott selbst gerechtfertigt, als gerechter Mann und Freund Gottes vor Gott erfunden. Terebinten der Gerechtigkeit, er wohnt unter den Terebinten Mamres. Mamres, Mamres, Mamre heißt Bitterkeit, da baut er seinem Herrn und Gott einen Altar. Das bedeutet geistlicherweise, ich bleibe dem Gott, der mir diese Verheißung gegeben hat, der mich so gesegnet hat und alle diese gewaltigen Verheißungen gegeben hat, nach allen Himmelsrichtungen, alles habe ich dir gegeben, nach Längen und Breiten, alles ist dir, und wenn sie alle deine Samen im Staub der Erde verwest sind, habe ich all eine Saat vollzogen, die der Auferstehung und Verherrlichung hart und die Dinge in göttlicher Treue gesichert sind. Die bei Hebron ist, das ist Gemeinschaft, ein Altar in der Liebe Gottes verbunden, Abraham, sein Freund, mit seinem Gott. Das ist das Wort in 1. Mose 13. Diese wunderbare Orientierung an Abraham, bevor wir nochmal dahin sehen, ein weiteres Wort, und zwar in Hiob 23, Vers 8 und 9. Hiob 23. Vers 8 und 9. Nehmen wir Vers 7. Alsdann würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten, und auf ewig würde ich meinem Richter entkommen. Und jetzt 8. Darf gleich voraussagen, was jetzt als Ausspruch Gottes vor uns steht. ist die Situation im Leben Hiobs, der ein Modell ist für Christus als Leidensknecht Gottes. Die Stunde, der Augenblick, als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt genau das Gegenteil, was Abraham erleben durfte, an positiven Verheißungen. Siehe, gehe ich vorwärts, was heißt das, nach Osten. So ist er, wer, mein Gott, nicht da. Und rückwärts, was heißt das, nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Und zur Linken, nach Norden, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten, nach Süden, und ich sehe ihn nicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hiob ging auf die Suche nach allen, in allen Richtungen. Und die Gegenwart seines Herrn und Gottes hat sich ihm vollständig entzogen. Und an dieser Stelle sind nur die menschlichen Ordnungen, nicht? Vorn, Osten, hinten, Westen, rechts, Süden, links, Norden. Hier an dieser Stelle. Merken wir, was in unserer alten Bibel für Ordnungen sind. Für mathematisch gezielte und zuverlässigste Gegebenheiten vorliegen. Alles dann noch in menschlichen Worten und Buchstaben verfasst, in einer Kürze und Würze, die eben nur einem möglich ist, dem Gott, den Hiob hier gesucht hat und keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, wie unser Herr auf Golgatha. Und hierher zurück. Warum habe ich diesen Kreis noch benutzt, die 12 Stämme Israels da hineinzuschreiben? Gott sagte dem Abraham, blicke gen Himmel. Führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, also nicht nur zähle die Sterne, wenn du kannst, von 1 bis unendlich, sondern führe Buch über das Inventar der Sterne. Was heißt das? Ein Inventar ist kein Inventar, wenn nur angeführt wird, wie viel an Stückzahl nach der Zahl vorhanden ist. Ich will doch auch noch was wissen.
Also der Gegenstand.
Ist ein Gegenstand, der Name, genannt muss es sein, was es ist. Dann, wie viel, nicht überhaupt, sondern von jeder Sorte. Ne? Und von jeder Sorte, sagen wir Eisen, wie viel Gewicht. Und noch weiter, bleiben wir weiter bei Eisen, bei Rundeisen, die Maße, wie viel Meter. Also, ein Inventar, wenn es eines ist, umfasst Nennung der Dinge, dann nach Zahl gezählt werden die Dinge, gewogen werden die Dinge und gemessen werden die Dinge.
So. Und fürs Finanzamt noch den Preis.
Bitte? Was?
Fürs Finanzamt noch den Preis.
Ja, nicht nur für den Finanzmann oder den Finanzamt. Der Preis ist ja für den, der das Inventar aufstellt, fast die Hauptsache. Was er dann besitzt, ja, auf das kommt es dann heraus. Nicht? Der Besitz. Ja. Was einer vermag, so, hat Gott auch eine Inventaraufnahme gemacht im Blick auf seine ganze Schöpfung. Ist da alles genannt von Gott? Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Alle. Also, da ist alles gezählt und alles genannt. Das heißt, auf Schulmeister, Deutsch, Zähler und Nenner. Mit dem wurden ja geplagt, nicht? Bruchrechnung. Ist Gott in Verlegenheit bei Bruchrechnungen? Ja. Bei jedem von uns hat das mit einer Bruchrechnung zu tun, nicht? Also bei mir sowieso, nicht? Ja. Ja. Und in seinem ganzen Weltall hat das mit Bruchrechnungen zu tun. Der Vergänglichkeit. Also, gut.
Und Gott ist barmherzig, wenn wir noch von dir auch noch Gelenkbrüche haben und so weiter. Und wenn wir das ganz umkehren in das, was wir hier erlebt haben in 25 Jahren.
Ja, aha, danke schön. Ja. In der Schöpfung Gottes ist alles gezählt. Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen genannt. Hat jeder von uns auch einen Namen von Gott? Ja. Ja. Drittens, in der Schöpfung Gottes ist alles gewogen. Alles gewogen. Gibt es ein Atomgewicht da in der Kleinstwelt? Ja, alles gewogen. Sind die Himmelskörper gewogen? Nach Masse und Gewicht? Ja. Drittens, alles ist gemessen. Die Abstände vom Atommittelpunkt zu den Elektronen, so. Und die Abstände der Planeten von der Sonne und des Mondes von der Erde und alles ist gemessen. Also, genannt, gezählt, gewogen, gemessen. Mene, mene, tekel, ufa, sin. So. Was heißt das? Gezählt, gezählt, gewogen und zu leicht erfunden. So. Was sind das für Gewichte, die er Gott da gewogen hat und gezählt hat? Das Weltreich von Babel unter dem damaligen König. Gezählt, gezählt, gewogen und zu leicht erfunden. Also wird dein Same sein. Kannst du euch Inventar aufnehmen? Also, Gott hat alle Sterne genannt, gezählt, gewogen, gemessen. So. Also wird dein Same sein. Kaum hat Abraham einen Enkel namens Jakob, hat er schon 12 Söhne. Und schon hat ein Träumer von den 12 einen Traum. Und der sieht im Traum was? Das ganze Haus Jakob, Sonne, Mond und 12 Sterne. Bitte? Also wird ein Same sein. Was ist das für ein Träumer? Dem der Geist Gottes einen gottgegebenen Traum geschenkt hat, den wir nicht genügend beachten können. So. Jetzt kommt die Zeit, wo Gott die Söhne, die Stämme Israels durch die Wüste führt, 40 Jahre lang. Und wunderbarerweise hat er seinem Volk Israel, den 12 Stämmen, eine Lagerordnung geschenkt. Und zwar Juda nach Osten, ihm untertan Issachar und Zebulon. Kann auch so sein, Juda im Osten, dann Issachar und Zebulon. Ruben im Süden, das sind wieder die 4 Himmelsrichtungen. Also, beim Aufgang Juda, Löwe. Im Süden Ruben, der Mann, der Erstgeborene, der überwallend ist wie Wasser. Und Juda, der Löwe. Im Westen Josef, Ephraim und Manasse. Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Im Norden Dan, eine Schlange, eine Hornotter, ein Adler. So, Dan. Was haben wir vor uns? Die 4 von Gott unter den 12 Stämmen gewählten Führerstämme, denen je 3 andere als unter 2 andere als Unterstämme zugeordnet waren. Noch einmal, Juda im Osten, Ruben im Süden, Benjamin, Ephraim, Manasse im Westen und Dan im Norden. So. Diese Lagerordnung, das darf ich jetzt noch als Ergänzung sagen, entspricht genau der Ordnung Gottes am Himmel, in unserem Sonnensystem und unter allen der ganzen Welt der Fixsterne, da sagt Gott selbst zu Hiob: Knüpfst du, Hiob, das Gebinde des Siebengestirns? Wer macht das? Gott. Lösest du die Fesseln des Orion, hebräisch des großen Toren? Und jetzt leitest du den großen Bären samt seinen Söhnen. Jetzt kommt die Hauptsache. Oder lässest du die Bilder des Tierkreises herauftreten zu ihrer Zeit? Deck, 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 deck. Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Steht so geschrieben. Jawohl, so steht geschrieben. Bitte, wenn Gott dem Abraham gesagt hat, also wird dein Same sein. Bitte. Jetzt geht Gott so weit, als er die Lagerordnung auf diese 12 Stämme, nicht? Das ist der Same Abrahams, nicht? Auf der Erde anordnet, genau, Juda, Löwe im Osten, Ruben, Wassermann im Süden, Josef, der Stier im Westen und dann Skorpionschlange im Norden. Hat jemand jetzt was dagegen? Das ist alles überragend wunderbar. Liebe Geschwister, das sind nun göttliche Ordnungen und eine göttliche Antworten auf die Frage, die das erste Blatt der Bibel stellt, wenn Gott sagt, Sie, Sonne, Mond und Sterne seien zu Zeichen. Ja, für was denn zu Zeichen? Nicht für astrologischen Hokuspokus. Ja. Oder weiß was für... Ja. Nein, ich will es nicht weiter schimpfen. Nicht? Da habe ich, sehr auffallend Westen Josef, Ephraim, Manasse. Auffallend Dan, der Stamm Dan war ja immer im äußersten Norden schon geografisch platziert. Und Juda im Osten und Ruben im Süden. Eigenartig deshalb, Benjamin, Josef und Benjamin allein sind ja Söhne der Frau, die Jakob, der Stammvater, in seiner Liebe und seinem persönlichen Entschluss gewählt hat. Also, ich bleibe mal in dieser Westrichtung. Gott wählt den Apostel Paulus aus, zusätzlich zu den Zwölfen, die in Jerusalem ihren Ort hatten, ihren Standort. Für die 12 Stämme. Jerusalem kommt daran, dass es zerstört wird. Gott ruft den Saul von Tarsus und sagt ihm, ich will dich weit wegsenden zu den Nationen. Aber jetzt eigenartig, in welcher Richtung? In welcher Richtung? So. Eines Tages will Paulus nach Asien gehen, nicht? Dann wird ihn der Geist Christi. Und dann nach Bithynien. Und dann wird ihn der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und dann hat er ein Gesicht und ein Mann und der Ruf, komm herüber nach Mazedonien, nicht? So. Und hilf uns. Ist das diese Richtung? Ja. Ephraim, Manasse, Josef und Benjamin. So. Eigenartig. Also nicht nach Asien, wir werden da geografisch zwischen Westen und Osten gewaltige Dinge noch erleben dürfen in der Betrachtung rein biblischer Aussagen. Dann im Norden, da gibt es ja die vielen Ausleger, die sagen, ja gut, also Dänemark, das könnte schon darauf hinweisen und so weiter. Dann die Frage, also für mich ist diese Lagerordnung der 12 Stämme in der Wüste, also jetzt bitte abgesehen von der Weltkarte, nur nach den Orientierungen nach, gleichzeitig ein Modell wie Gott die 12 Stämme auf unserem Erdenrund bei der Zerstreuung platziert hat. Wir wissen, wo in den USA sind viele Juden. Aber was mir aufgefallen ist, anlässlich des Zweiten Weltkrieges und der japanischen Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg, Japan, schade, dass jetzt mein Schwiegersohn und meine Tochter nicht da ist, die beide Japanisch können. Ich habe als ganz primitiv so einen Musikapparat, japanischen Hitachi. Wo ist unser Richard Stör? Ist nicht da. Was? Ganz da hinten in der Ecke. Was heißt Achi? Mein Bruder. Und Hit, bekannte Vorsilbe für Veränderung der Gegebenheit. Und bitte, als die Amerikaner einzogen und der japanische Kaiser Japan kapituliert hat, haben die im Kaiserpalast eigenartige Dinge entdeckt, die eigentlich aus dem Tempel von Jerusalem kommen, mit hebräischen Inschriften. Typisch Stücke, also Werkzeuge, die bei der Handhabung vom goldenen Leuchter oder des etwas. Dann habe ich ein Foto der Regierung der Japaner gesehen und dachte, ja, also eine schöne jüdische Gesellschaft. Und eigenartig, Kaufleute sind es auch und so weiter. Und Ruben, was ist das Eigenartige im Süden, Ruben? Das Eigenartige da mit dem Südzipfel in Afrika. Das ist auch so eine eigenartige Situation, die man sich nicht erklären kann. Mit einem Wort. Dann die Söhne Israels, die alle hier in Asien zerstreut sind. Gewaltige Massen. Also sowohl astronomisch die Verheißung, also wird dein Same sein. Josef in seinem Traum sieht die 12 als 12 Sternbilder und die Lagerordnung in der Wüste, eine Ordnung, ja. Übrigens haben wir ja gehört, gibt es eine ganze christliche Gesellschaft, die sagt plump, die Engländer alles sind sowieso Söhne Israels, aber, und zwar aus dem Stamm Manasse, und die USA-Leute sind alles Israeliten aus dem Stamm Ephraim. Ephraim und Manasse haben doch schon gehört. Ne? Da sage ich, das ist insofern falsch, als gesagt wird, die alle Engländer sind der Stamm und alle USA sind der Stamm. Nein. Aber Gott hat überall seine Leute genau an den Punkten, die er bestimmt hat. Denn überall in der Weltgeschichte, wo Gott irgendwie Söhne Israels gerichtsmäßig weggeführt hat, hat er immer irgendeinen Sohn Israels aus irgendeinem Stamm mindestens an zweitoberste Staatsstelle versetzt. Wer war denn in Babel zweitoberster Staatsmann? Von welchem Stamm war er? Daniel. Von Juda, ein Jude. Juda. In Persien, in Susan, war auch einer, wie hieß der? Mardochai. Von welchem Stamm war der? Benjamin. Und in Ägypten war einer groß geworden, wie hieß der? Mose. Von welchem Stamm war der? Von Levi. Und ein anderer, der hieß Josef, nicht? Ein ganzer Stammvater überhaupt. Das ist für mich wieder die Norm, die Gott vollzieht, wenn Söhne Israels, Söhne der Verheißung, nicht im Lande der Verheißung sind. Dass er immer dafür sorgt, dass sie an staatsführender bis zweitoberster Stelle stehen. Und nun diese Orientierung weg, Willi, und schön. Erinnere ich daran, dass Salomo in seinem Gebet bei der Einweihung des wunderbaren Tempels unter anderem ausgesprochen hat, du Gott solltest in diesem Hause wohnen, das Menschenhände gebaut haben, du, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Was heißt das? Einfach auf die Erde legen. Danke. Den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Ist dann Gott noch ein wenig größer als seine Schöpfung vielleicht? Ja. Und Jesus sagt, dann wird er, des Menschen Sohn, seine Engel aufsenden und sie werden die Auserwählten sammeln von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. So. Und so geht es durch die ganze Schrift. Nicht nur haben Himmel und Erde einen zeitlichen Anfang und ein zeitliches Ende, sondern auch dem Raume nach hat Gott diese ganze der Vergänglichkeit unterstellte Schöpfung nicht eine Unendlichkeit aufgewandt, um eine Unendlichkeit vergehen zu lassen. Das ist nämlich unmöglich. Wohl einen Riesenbau erstellt. Aber was lesen wir? Der die Himmel misst mit seiner Spanne. Da ein Anfang und da wieder ein Ende. Ja. Und wägt. Und so weiter. Und wo sind wir heute in unserer Wissenschaft? Ich darf mit Freude, sogar Wonne feststellen, dass auf so mancherlei Gebieten der Wissenschaft Gott die Leute heranführt, um biblische Wahrheiten einfach noch in mathematischer Präzision in ihre Hände zu legen und vor ihre Augen zu stellen. Da gilt auch wieder, wie noch nie, so hat Gott heute sein Wort hochaktuell werden lassen, dass Gott sich ihnen aus der Schöpfung der Natur, den Naturgesetzen der Schöpfung, hat Gott sich ihnen geoffenbart, dass er sei, sodass sie ohne Entschuldigung seien und sagen könnten, wir sollten nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder keinen, nicht wahr? Hat er ihnen die Geheimnisse der Atomwelt, Einstein, nur auf dem Wege der Rechnung zugänglich gemacht, nicht durch Mikroskop, nur auf dem Wege der Rechnung. Und jetzt rechnet Einstein in das Weltall hinaus, und sagt, dieses Weltall kann unmöglich unendlich sein. Es ist riesengroß und wie wir schon von wem gehört haben, glaubst du, oder wer hat das gesagt? Nein, Karl. Ne? Dieses Weltall habe einen Durchmesser von so und so vielen Lichtjahren. Ne? Also Milliarden Lichtjahren. Ja, Durchmesser, ja bitte. Sagen wir 20 Milliarden, sagen wir mal. Dann sage ich, wenn Sie sagen würden 100 Milliarden und wenn Sie sagen würden 1000 Milliarden und wenn Sie sagen würden 1 Milliarde Milliarden, wäre für mich das genau gleich. Warum? Auf unsere Zentralfrage jetzt, ist unser Weltall unendlich oder endlich? Ne? Jetzt können die Zahlen so hoch sein, wie Sie wollen, wenn es da anfängt und dort aufhört, bitte, ist dann endlich. Jawohl. Geben den Durchmesser an und sagen, in diesem Weltall, endlichen Weltall, verläuft alles in gekrümmten Linien. In diesem Weltall, endlichen Weltall, verläuft alles in gekrümmten Linien, gekrümmten Bahnen. Ja. Also alle, nicht gerade. Das wirkt sich praktisch so aus, fahren Sie weiter in der schriftlichen Darstellung, dass wir wenn wir mit Überlichtgeschwindigkeit diesen riesen Weltraum durcheilen könnten und würden interessiert sein, immer nur geradeaus, immer nur geradeaus, wo kommen wir an, wo geht es dahin? Nicht? Könnten wir, sind wir, kann ich, als wissen wir heute, dass wir eines Tages zu unserem Erstaunen wieder an unserem Ausgangspunkt ankämen. Zurück. Dass wir unvermerkt in diesen gekrümmten Ordnungsbahnen in dieser Schöpfung einfach nicht anders könnten, als ihnen folgen, uns genauso wie unsere Tochter, die Älteste in Neuseeland mit ihrer Sippschaft lebt. Und ich habe ihr gesagt, du reist doch noch viel weiter weg. Ne? Warum? Ist gerade der Gegenpol von uns da, nicht? Dann seid ihr wieder näher, nicht? Und wenn er noch weiter reist, seid ihr plötzlich wieder da, nicht? Also die ganze Weisheit im Weltall ist dieselbe wie auf unserem Erdenrund. So. Nur sagen sie weiter, dass dieser Weltraum endlich irgendwie eiförmig sei oder irgendwie bohnenförmig, auch wieder in sich gekrümmt, oder irgendwie trichterförmig, aber immer gekrümmt. Und jetzt, was sagt die Weisheit Gottes durch Salomo in einem Wort? Das schlagen wir aber auf, das ist so wunderbar kostbar, wie der Beweis Kürze und Würze des Heiligen Geistes. Und das finden wir im Büchlein Prediger, das Wort. Kapitel 7, Vers 13. Schaue das Werk Gottes an. Da sind wir jetzt gerade dran, nicht? Schaue das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer will antreten? Also ist die Wissenschaft in zwei Punkten der biblischen Wahrheit an die herangekommen, an die herangeführt worden, nicht? Zur Überführung, auf dass sie ohne Entschuldigung seien, denn Gott hat sich in seiner Treue ihnen geoffenbart aus der Schöpfung. In mathematischer Präzision. Nur auf dem Wege der Rechnung sind sie in die Geheimnisse der Atomwelt vorgedrungen und nur auf dem Wege der Rechnung zur Erkenntnis gekommen, unser Weltall ist endlich. So. Und was nun diese Skizze betrifft, haben wir mal Eiform angenommen, aber bitte jetzt nicht flächenmäßig, sondern wirklich als solchen Körper. Dann haben wir hier zwei Punkte und alles gekrümmte Linien, die in sonderbaren Krümmungen mehr gerade und dann ganz gegenteilig verlaufen, sogar so. Vor uns, was haben wir vor uns? Hier senkrecht dargestellt, was unser Physiklehrer seinerzeit auf einem Gatter uns vor Augen geführt hat. Hat auf den Gatter einfach beliebig ein Häufchen Eisenpfeilspäne hingestreut. Das lag so da, wie es hingestreut wurde. Hält dann darunter einen sogenannten Stabmagneten, so einen U-förmigen Magneten. Im Augenblick, wo er den so hinhält, da unten passiert was. Im gleichen Augenblick verschieben sich die Eisenpfeilspäne und zwar genau jetzt, soweit dieses Magnet reichte. Also wir können das da jetzt horizontal uns denken, nicht? Und das U ist so groß von dem Punkt zu dem Punkt darunter, streuen Eisenpfeilspäne und die ordnen sich alle genau in diesen Ordnungen der gekrümmten Bahn, elektromagnetischer Natur. So. Unsichtbare Kraft. Und ich habe gefragt, wie viel Raum braucht ein negativer Pol, um da zu sein? Oder irgendein Pol? In einer Ellipse wären das gleichzeitig nicht nur zwei Pole, sondern noch zwei Brennpunkte. Und nun wissen wir, kennt die Schrift von Anfang an, und Gott schuf die Himmel und die Erde, und die Himmel ist mein Thron, und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Da, wie nun die Ordnungen und Strukturen in der Kleinwelt der Atome sind und verlaufen. So sind und verlaufen in der großen kosmischen Welt die Dinge, nicht? In gekrümmten Bahnen, in elliptischen Bahnen und weiß was für mathematischen Kurven, alle. Und im ganzen Weltall herrscht welcher Grundsatz? Bipolarität. Gut und Böse, Licht und Finsternis, Leben und Tod, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, bitte? Hell und Dunkel, Leben und Tod und so weiter. Oder Heiligkeit und Sünde. Die Himmel sind mein Thron und da ist ein Thron da oben beim himmlischen Jerusalem und auf der Erde ist alles da als irdische, sichtbare Darstellung der Dinge, die im Kosmos vorhanden sind und am Thron Gottes in kosmischer Vollendung vorhanden sind. Und Gott thront da, jetzt Achtung, er wohnt aber nicht da. Er wohnt in einem Licht, wo wer zukommt? Kein Engel und kein Mensch, kein Geschöpf. Seine Wohnung, die ist unendlich. Und seine Zeit, die ist unendlich. Und zwar er allein besitzt Unsterblichkeit. Der allein Unsterblichkeit besitzt. Unverweslichkeit, Unendlichkeit, zeitlich ohne Anfang und ohne Ende. Das sind die biblischen Ausdrücke für den Begriff Unendlichkeit. Nicht Äon. Äon hat immer einen Anfang, einen zeitlichen Anfang, einen zeitlichen Ende. Und es gibt eine ganze Reihe Äonen, die jeder seinen Anfang, sein Ende hat. Also wenn wir lesen, dass die Gerichte Gottes dauern, noch während den kommenden Äonen, nicht? Dann heißt das nicht für immer und ewig ohne Ende, bitte. Sondern heißt es, solange es noch Zeitalter gibt, nicht? Die hören dann nicht einmal auf. Und wenn es kommende Ewigkeiten gibt, dann hat es auch eine gegenwärtige Ewigkeit und vergangene Ewigkeiten. Jetzt merken wir, was mit den Ewigkeiten los ist, nicht? So. Also nur, dass wir, das ist nämlich das Grundgesetz, ob wir die biblischen Aussprüche in Bezug auf ewiges Leben und ewige Verdammnis gottgemäß verstehen, erfassen können und darin ruhen können. Ob wir das verstanden haben. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Aber erinnert mich daran, dass ich nochmal darauf zurückkomme. Ja, wir bleiben jetzt hier. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und das ist das Reich des Vaters. Hier die Erde, sagen wir mal, und unser Planetensystem. In diesem Raum hier Sterne, Gestirne, bis und mit hier. Dann gibt es nach der Schrift Himmelräume, wo es keine Sterne, keine Sonne, Mond und Sterne mehr gibt. Über den Gestirnen. Du hast deine Majestät gesetzt über die Himmel und so, wie ich angedeutet habe, dürfen wir uns das jetzt schnell vergegenwärtigen. Um den Thron Gottes sind Cherubim. Und die Cherubim und Gott thront in der Stiftshütte des Mose, wo mit den Cherubim? Im Allerheiligsten so. Dann kommt ein Raum Heiligtum. Und dann kommt ein Raum Vorhof. Und dann kommt ein Raum Lager. Und, die Lager der Heere, der Engel, alles Ordnungen so im Kosmos. Das sind, ich muss hier bleiben. Und unsere Erde mit dem Drum und Dran und drin. Heißt außerhalb des Lagers, wo die ganze Sünde des Kosmos konzentriert vorhanden ist.
So. Jetzt, wenn das Weltall der Schöpfung Gottes darstellt, und da drin in der Hauptsache sind Geistwesen und Engel, da um den Thron Gottes im Allerheiligsten, und andere in anderen Ordnungen, die dem Heiligtum entsprechen, die dem Vorhof entsprechen, die dem Lager Israels entsprechen. Ja? Jetzt denken wir da an die 12 Sternbilder, dem Lager Israels entsprechen und dann außerhalb des Lagers. Und so kommt der Christus, ja, und jetzt kommt die Erlösung. Jetzt heißt es, er, der Sohn Gottes, kommt in den Kosmos dieses Weltall hinein. Dann war er vorher wo?
Außer.
Natürlich, thronend, nicht? Er ist es gleich für einen Herrscher, ob er sich auf den Thron setzt oder ob er zu Hause jetzt wohnt mit seiner Familie. Ist das Gleiche? Was ist der Unterschied? Er setzt sich auf den Thron, um Gericht zu halten oder in Audienz zu empfangen, Anträge entgegenzunehmen, zu verweigern oder zu genehmigen. So. Aber wenn er zu Hause ist, ist das etwas anderes. Wehe, wenn er sich auch dort auf dem Thron sitzt. Nicht? Ja. Also, da ist genau das Gegenteil. Da herrscht Liebe und Barmherzigkeit und eben das Intimste der Familie. Er wohnt nun in einem Licht, wo niemand zukommt. Aber wer ist da zu Hause in dem Licht?
Seine Familie.
Also, der Sohn, der Heilige Geist. Jetzt kommt der Sohn im Auftrag des Vaters in diesen Kosmos, jetzt persönlich. Ne? Aus seiner Wohnung, aus dem unzugänglichen Licht. Hier angekommen, spricht er, mein Reich ist nicht von diesem Weltall. Ja, was sagt das? Was bestätigt das wieder? Also, sein Reich ist also außerhalb von dieser Schöpfung. Und dann, in den letzten Tagen, lesen wir, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt, diesem Kosmos, wieder zum Vater zurückkehren werde. Wieder zurück hinaus aus dem Kosmos persönlich zurückkehren werde. Ja. Und nun, draußen wohnt der Gott. Und da drin? Ja. Erschreckt bitte nicht, wenn ich sage, da drin in der Hauptsache die Götter. Gibt's Götter? Haben wir noch gelernt, nicht? Ich habe gesagt, ihr alle, himmlische Majestäten, von dem Thron Gottes versammelt, ich habe gesagt, ihr alle seid Götter, Mehrzahl von Gott, und Söhne des Höchsten, aber auf geschöpflicher Ebene. Er ist da draußen der Herr. Er ist der Herr. Gibt es da drin auch Herren? Paulus schreibt, da ist allerdings viele Götter und viele Herren, aber nicht Muhl und Meier und Müller, sondern Kyriae. Dieser Name Herr, Kyrios, ist nur für Könige und Majestäten reserviert in der Schrift. Das sind die Fürstentümer und Gewalten und Herrschaften und Throne und Kosmokratoren und wie Paulus sie nennt. Da. Draußen ist ein Gott, da sind die vielen Götter. Ein Herr und viele Herren. Und wir können weiterfahren. Da draußen ist ein Geist und da drin sind viele Geister. Wir können da ist ein Sohn und da drin sind viele Söhne. Also, da ist alles eine Einheit Gottes da, in jeder Hinsicht. Und in der Schöpfung ist alles in Vielheit da und Vergänglichkeit. So, jetzt sagen Sie, das ganze Weltall könne eiförmig sein, haben wir mal genommen. Und alles verläuft in gekrümmten Bahnen. Und tatsächlich habe ich eine Modellvorführung gesehen von Wissenschaftlern. Ich danke dir, dass du auf die Uhr geguckt hast.
Mein Tonband nimmt es bald nicht mehr auf.
Dankeschön. Wir haben da eine gekrümmte Ebene dargestellt, die genauso ist wie da diese gekrümmten Bahnen. Das geht ja körperlich ringsherum. Also trichterförmig, seht das. Diese Partie da oben ist trichterförmig, nicht? haben das so modelliert und sagen, die Körper, die Himmelskörper, die laufen in der gekrümmten, dem gekrümmten Raum auf diesen gekrümmten Flächen und sind in dieser Weise geordnet. Also, da, also mal so, es könnte eiförmig sein, es könnte trichterförmig sein, es könnte bohnenförmig sein, also so. Und jetzt schließe ich, ja, also sofort, mit dem Hinweis. Also, angenommen, wir leben hier auf der Erde da oben, nicht wahr? Hier, Schweiz. Dann wohnt meine...
Rosa.
Ja, gut. Dann wohnt meine älteste Tochter, wo? Da unten auf der Erde, nicht? Im Gegenstück. Ich bete jetzt zum Herrn und richte meine Augen gen Himmel, nicht? In Ordnung. Aber was macht meine Tochter da drüben? Die blickt auch gen Himmel, aber genau auf die andere Seite. So. Was passiert jetzt? Ob so oder so oder so, spielt gar keine Rolle mehr. Ne? Letztes Wort. Angenommen, eine Milchstraße oder so ein Sternnebel befindet sich hier. Nicht? Wo, von woher sehe ich jetzt den Lichtstrahl? Also diese Sterngebilde von der Erde aus. Das sehe ich nicht so, sondern das Licht von diesem Sterngebilde kommt hier an. Hier. So. Und mein Auge, auch unsere Fernrohre der Astronomen, verlegen den Standort dieses Bildes hier wohin? In diese Richtung. Jetzt können wir uns vorstellen, wie die Distanzberechnungen stimmen können. Nicht wahr? So. Also jetzt haben wir mit Lachen aufgehört und ich sage Amen. Also heute Abend.
Du hast uns den Denksinn Christi Jesu geschenkt. Das haben wir auch jetzt wieder erfahren dürfen. Und das ist der Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht. Und du lässt uns teilnehmen an dem, was du dir selbst vorgenommen hast für die Verwaltung der Fülle aller Zeiten. Und diesen Vorsatz hast du nur in dir selbst gefasst. Aber da du uns ins Leben gezeugt hast, als deine Söhne und Töchter, dürfen wir Mitglieder deiner Familie sein. Und unser Vaterhaus ist außerhalb dieses Kosmos, außerhalb dieses Weltalls, dort, wo du alleine bist und niemand hingelangen kann, der nicht zu deiner Familie gehört. Aber da dürfen wir dazugehören. Das ist unfasslich. Und der Sohn hat gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Halleluja.
Und wenn es nicht so wäre, so ginge ich hin und würde euch eine Wohnung bereiten. Und wenn ich sie bereitet habe, so komme ich und nehme euch zu mir. Lieber Vater, habe Dank für so viel Liebe, Barmherzigkeit und Trost, den du uns auch darin wieder zusprichst. Und darum freuen wir uns auf den Höhepunkt unseres diesseitigen Lebens, das Ablegen unserer äußeren Hülle und das Hinaufgenommensein in das Vaterhaus, außerhalb dieses Kosmos. Und dann mit dem Christus wieder hinein in diesen Kosmos kommen zu dürfen und all das auszuwirken unter diesen Kyrioi, unter diesen Fürstentümern und Gewalten, die alle ihrer Erlösung, ihrer Neuzeugung entgegenharren, denn die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes. Und das hast du uns auch jetzt wieder vor Augen geführt. Ich habe Dank, dass das uns und mich ganz persönlich betroffen hat. Und dass ich angesprochen bin, dass es etwas ist, aus dem ich im Alltag leben kann und nicht Theorien, die überflüssig wären. Und darum habe Dank, dass du das unserem Bruder aufgeschlossen hast und habe Dank, dass wir es haben fassen dürfen. Anbetung sei dir. Amen.
Amen.
So dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde beginnen.
morgen das Zeugnis unseres Bruders Meyer Gerber gehört und Bruder Muhl will heute Abend ja fortfahren in seiner Thematik im Hinblick auf biblische und prophetische Geographie. Ich möchte da mal einige Bemerkungen hinzufügen, die auch zu meiner Thematik passen. Sie können sich noch an dieses Schaubild, das jetzt verdeckt ist, ein mögliches Modell des Weltalls entsinnen. Das gelb gezeichnete ist das, was außen herum sich befindet. Das Weltall ist endlich und darüber wohnt unser Gott. Frage, wo wohnen diejenigen, die erwählte Glieder des Leibes Jesu Christi sind, die wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, die berufen sind in dieser Zeit? Sie wohnen beim Vater zu Hause, also außerhalb dieses Kosmos. Und im Hinblick auf die Führung durch den Heiligen Geist ist das ganz wichtig. Es gibt nämlich heute Bestrebungen der Gemeinde, dieser erwählten Gemeinde zu sagen, dass die besten Führungen, die höchster Qualität, die sein, wenn viel Zeichen dabei sein, Träume oder auch Visionen. Die kann es geben, aber all diese Bilder und Träume sind immer kosmischer Art. Sie können sich also bestenfalls beziehen auf Führungen des praktischen Lebens, wie bei Paulus, als er auf dem Schiff war, dass er wusste, er wird heil irgendwo ans Ufer kommen. Aber wehe, wenn diese Bilder, diese Visionen das erhellen sollen, was außerhalb des Kosmos ist, dann besteht die Gefahr entweder der Verfälschung oder der Verführung. Paulus bittet darum, dass wir erleuchtete Herzensaugen bekommen sollen, um ihn selbst zu erkennen. Jetzt frage ich ja mal, mit welchen Bildern kann man denn diesen Gott eigentlich erkennen? Nur im Geiste, da dieser Gott ja gar nicht sichtbar ist und zu diesem Licht hat nichts anderes Zugang. Wir müssen das einfach sehen, weil hier Verführung ist. Ich bekam einmal ein Traktat in die Hand, wo also jemand sagte, wir müssen wieder wie Israel in der Wüste durch Feuersäule und Wolkensäule geführt werden. Darum geht's heute. Das ist ein Rückschritt zumindest, wenn nicht Verführung, ich sage letztens. Und da habe ich ein Bild gesehen, wo in einer Wolkensäule ein Kopf erschien und der betreffende Autor dieser Schrift sagte, da sehen wir Jesus. So werden in diesen Endtagen viele verwirrt werden, weil sie eben das Geheimnis nicht kennen. Wir sitzen über diesem Kosmos. Bitte, in praktischen Dingen kann es auch sein, dass Gott uns durch Situationen klare Hinweise gibt. Das haben wir als vierte Möglichkeit gesehen. Auch dadurch, dass Gott durch Träume oder Visionen mal reden kann, aber nicht um das zu erhellen, das ist nicht möglich. Zu uns in den Kreis kam jemand, der stellte die Versammlung einmal unter Engel. Und zwar sofort klar, das ist geistlich nicht möglich. Denn die Engel sind ja nicht erlöst. Sie haben keine Ahnung von Gnade. Die gelüstet ja gerade zu schauen, was die Gemeinde an wunderbaren Heilstatsachen erfährt. Aber das müssen wir ganz klar sehen. Im Hinblick, das ist mein letzter Hinweis, auf ganz praktische Führungsfragen ist es ja nun so. Wir leben nun mal auf dieser buckligen Erde, die allerdings hier zweidimensional dargestellt ist. Aber der Blick muss immer von oben kommen. Die Kriterien für Führung liegen also nie im Vordergründigen, sondern immer da, wo die Höchstoffenbarung möglich ist. Lassen Sie mich doch nochmal an einem Beispiel klar machen. Wenn ich meinen Referendaren sage, wie sie im Mathematikunterricht Schülern den Zahlbegriff vermitteln sollen, dann fangen sie im ersten Schuljahr an, das nicht über mathematische Formeln zu machen, sondern mit konkreten Gegenständen wird gearbeitet, ganz dinglich. So kann also einer, der jung im Glauben ist, natürlich vieles anschaulich auch von diesem Kosmos her mal als Hilfe bekommen. Es gibt also solche Stützen bei Unmündigen. Aber sagen Sie einem Mathematikprofessor, wenn der seinen Studenten etwas über höhere Mathematik vermittelt, er solle als Anschauungsmaterial Bonbons oder Äpfel nehmen, nicht? Dann ist das verfehlt. Und so kommt mir diese Verkehrung auch vor. Ein letztes Erlebnis noch, da wollte einer wissen, denn da steht ja nicht in der Bibel, wie sein Gefährte heißt, wen er heiraten soll. Und er hat das mal so gemacht, du allerdings in einem anderen Sinne, ich habe auch vom Wort her mal herrliche Erhellungen bekommen, wenn ich es aufschlug. Da sagt er so, Ich schlage die Bibel auf, nehme den Finger und wo jetzt der Finger hinkommt, das soll mir ein Hinweis sein. Einige kennen das, ich habe es solcher erwähnt, aber es ist so nett. Er schlägt die Bibel auf und liest, es wird eine lange Dürre werden. Die Bibelkenner wissen, was das für eine Dürre war, ja? Ob er nun so eine Frau gekriegt hat, ich weiß es nicht, aber die merken, wie da manches kurios sein kann, wenn man also so die Bibel orakelmäßig nimmt. Also Warnung davor, vor allen Zeichen, auch vor den Sprüchlein, ja? Das kann alles mal sein, aber wehe, wenn das die Norm ist, dann bleiben sie Unmündige, so wie die Kinder, die immer nur Zahlbegriffe an konkreten Gegenständen entwickelt haben müssen. Das sind Sonderschüler oder geistig Behinderte. Solche wollen wir doch im Glauben nicht bleiben. Und da liegt dann zu Kurzkommen und Verführung für. Also immer vom höchsten Standpunkt her, außerhalb des Kosmos, die Fragen der Führung entscheiden und den Herrn bitten. Und diese vier Dinge sind wichtig. Erstens das Wort, ich will es nochmal wiederholen, für die, die nicht da waren. Zweitens Gemeinschaft durch Brüder, Hinweise bekommen. Drittens, Bruder Meyer-Gerber hat gesagt, die persönliche Intuition, ich würde sagen, in der Stille, im Gebet. Und der Heilige Geist ist der Schiedsrichter. Der Friede Gottes macht uns das klar. Und dann letztens auch durch Situationen. Und wenn alle vier stimmen, am besten, aber zwei müssen mindestens sein, das Wort hat Vorrang. Das wollte ich gerne noch sagen, weil das nämlich hier mit auch dieser Schau sehr eng zusammenhängt. In den Schulen, und wenn ich das könnte, solche Geografie lehren würde, das wäre ein wunderbares, herrliches Standpunkt gewinnen und einen Maßstab, ja, der ganz anders ist als bei den natürlichen Atlanten, nicht?
Ja. Das einstecken muss. Ja, danke. Liebe Geschwister, wir bleiben noch einige Augenblicke bei dem, was jetzt hier durch Irdisches verdeckt ist. Den endlichen Kosmos, das endlich auch raummäßig endliche Weltall der Schöpfung Gottes. Und beachten noch einige gewaltige Ordnungen, die für uns auch wieder maximal orientierend sind. Jetzt überkosmisch orientierend. Als Jesus, dahinter ist da unsere kleine Erde und da der Thron Gottes. Als Jesus gen Himmel fuhr, sahen ihn die Jünger, seine Jünger noch, bis er auf einer Wolke vor ihren Augen entschwand. Typisch. Die 12 stellen die 12 Stämme Israels dar. Das Volk Israel hat vorerst kosmische, in besonderer Weise irdische Verheißungen. Das ist nicht nichts. Auch etwas. Was geschah von dem Moment an? Was da geschah, das hat Gott durch seinen Geist dem Apostel Paulus geoffenbart. Dann fuhr er durch alle Himmel hindurch, über alle Himmel hinaus und setzte sich droben zur Rechten der Majestät über allen Himmeln. So lesen wir. Ich repetiere, als er zur Erlösung auf die Erde kam, lesen wir, er kam in den Kosmos, in seine Schöpfung hinein, auf die Erde. Und als er wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er wieder zum Vater zurückkehren werde, ging er, und dass er wieder aus dem Kosmos, aus dem erschaffenen Weltall hinaus zurückkehren werde zum Vater. So. Da habe ich mal das Große. Jetzt kommt aber, was geht das uns an? Sind wir mit ihm gekreuzigt worden nach dem alten Menschen? Jawohl. Da sind wir mit ihm identifiziert worden. Dort gehört unser alter Mensch hin, ans Kreuz, nicht? Nach dem, der Gerechtigkeit Gottes. hat Gott Ja gesagt zum Gesetz und uns gleich mit ihm gekreuzigt. Wunderbar. Ne? Eine Überrichtung der Weisen. Ne? Sind wir mit Christus am Kreuz gestorben, nach unserem alten Menschen? Jawohl. Sind wir nach unserem alten Menschen mit Christus begraben worden? Jawohl. Ist jetzt Schluss? Ja. Das Gesetz weiß hier nicht mehr weiter. Es kann nur verfluchen und den Tod überliefern. Aus. Ist Gott auch am Ende seiner Weisheit? Nein, jetzt fängt die an. Nun hat er uns mit ihm, dem Leibe nach, auferstehen lassen. Alles göttliche, geistliche Realitäten. Der Seele nach auferweckt und dem Geiste nach lebendig gemacht. Und hat uns mit ihm durch alle Himmel hinauffahren lassen. Und uns hat uns mit ihm droben über allen Himmeln zur Rechten seiner Majestät niedergesetzt. Ist das etwas? Verstehen wir jetzt, dass Paulus konsequenterweise uns sagt, ja, ihr Kolosser, ihr benehmt euch ja noch, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos. Ja, und wir hier? Streicht auch noch Konfitüre aufs Brot? Ja, ich auch. Ja? Bitte. Die göttliche Realität, die uns geschenkt ist, allein durch den Glauben Christi, der uns geschenkt ist, und den Heiligen Geist, der uns befähigt, diese göttlichen Realitäten zu sehen, zu verstehen, zu ergreifen und jetzt als Verwalter der Geheimnisse darüber verfügen zu können. Wenn ich gesagt habe, uns ist, ja, was, das muss ich doch sofort richtig nach Paulus wiedergeben, ihr Kolosser, ihr benehmt euch, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos, in diesem Weltall. Was ist denn für uns jetzt normal, natürlich normal, als Söhne Gottes? Dass wir über was sinnen? Was droben ist, wo Christus ist, wo ist er? Er hat uns ja versetzt, wohin? Nicht in das Reich dieser Welt, wo er sagt, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, von diesem Weltall, also von welchem denn? Er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, welches nach Raum und Zeit unendlich ist. Ist das etwas? Bitte. Und jetzt sollen wir sinnen über was? Was da ist. Wo Gott uns hinversetzt hat. Da nun ja unser Leben, Achtung, mit Christo in Gott verborgen ist. Sind wir ja mitten hinein versetzt in das Licht, in welches sonst niemand zukommt, sind wir mittendrin, bitte. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. So. Das Licht umgibt ihn, seine Wohnung. Und jetzt ist unser Leben, unser neuer Mensch, mit Christus verborgen. Wo? In Gott drin, mit Christus. Dann sind wir nicht nur in dem unzugänglichen Licht drin, sondern im Herzen Gottes zu Hause. Reicht das? Lohnt es sich, diesen Wunderdingen nachzusinnen und zu suchen, was da droben ist, da draußen ist? Lohnt es sich? So. Johannes wurde entrückt, Offenbarung Jesu Christi, wohin? Bis zum Thron Gottes, nicht? Der Zeit nach bis an den Tag der Rache, so. Der jetzt dann anbricht, was da alles kommt. Das hat er geschaut und gesehen und bekam den Auftrag, was du gesehen und gehört hast, was machst du damit? Da kommen noch ganz geografisch jetzt dann dran. Da schreibe den 7 Versammlungen, die in Europa sind. Wie? Nicht in Europa. Wo denn? Ihr werdet bald merken, warum ich mal falsch gelesen habe. Johannes bekam kosmische Offenbarungen. In diesem gewaltigen, wunderbaren Weltall, das gewaltige, wunderbare Weltall dieser gegenwärtigen, vergänglichen Schöpfung betreffend. Was ist dem Apostel Paulus geschenkt worden eines Tages? Na, bescheiden wie er ist, verlegt er das in einen Menschen, den er kennt. Ja. Der wurde entrückt, wie weit? Erstens bis in den dritten Himmel und zweitens bis in das Paradies. Ich ergänze, richtigerweise, bis ins Originalparadies Gottes, das nicht von diesem Kosmos ist. Im Originalgarten Gottes. Dürfte es da schön sein? Wunderschön, reicht auch noch nicht. Reicht auch noch nicht. Dahin wurde Paulus entrückt. Wir werden noch lernen, was es heißt, erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel. Ich darf gleich sagen jetzt, Johannes wurde entrückt in den zweiten Himmel, der Thronhimmel. Und der erste ist der Sternhimmel. Der Thronhimmel ist über den Gestirnen, jenseits von der Erde aus. Wir haben jetzt da kleine Vorstellung, Möglichkeit. Und das, ich kann mir denken, dass Paulus gern seinen Mitarbeitern erzählt hätte, was er da gesehen und gehört hat, was er da im dritten Himmel gesehen und gehört hat. Aber was sagt er? Was schreibt er? Unaussprechliche Dinge. Also die kann ich gar nicht mit Menschenworten wiedergeben. Ist das etwas mehr als das, was Johannes gesehen hat, was er dann mit Menschenworten schreiben und weitergeben konnte? Aha. Aha. Schon da oben. Ich schließe mit einem dritten Hinweis. Übrigens, ja, beim Lesen der Bibel, wenn wir dann drankommen an die eigenartigen Stellen, die eigenartige Stelle, ein eigenartiger Ausspruch, eine eigenartige Ausspruchsweise unseres Gottes, im Worte Gottes heißt, das, was jetzt beschrieben wird, ist nicht mit Händen gemacht. Dann meinen wir ja mit geschöpflichen Händen. Nein. Ist nicht ein Werk der Hände Gottes. Ist dann gemeint. Hebräer 9 ganz klar. Achtung. Jesus ging von der Erde aus durch alle Himmel und über alle Himmel. Kehrt zurück in das Königreich des Sohnes der Liebe Gottes. Die Unendlichkeit. Und jetzt heißt es, er ging ein in ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht, das nicht von dieser Schöpfung ist. Also wo, was bleibt noch übrig? Was außerhalb ist. Höher, über allem. Da ging er ein. Ja, und wir? Und wir mit ihm. Alles eins gemacht, was Gott mit Christus, seinem Sohn, gemacht hat, von der Erde aus, von der Kreuzigung hinab ins Grab, bis durch alle Himmel und in seine Unendlichkeit gegangen ist, in ein Heiligtum eingegangen, das nicht mit Händen Gottes gemacht, das heißt nicht von dieser herrlichen Schöpfung ist. Also wo sind wir zu Hause? Wenn ihr an die Stellen kommt, nicht mit Händen gemacht, ein Stein löste sich von dem Berge ohne Hände und fuhr hernieder und brach das Bild an seine Füße. Und da brach das ganze Herrlichkeitsgebäude in sich zusammen. Ohne Hände.
Also darf ich nicht mal was fragen?
Nicht nur was.
Steht jetzt gerade nicht hier, aber wenn jetzt Christus außerhalb ist,
ja,
und wenn er jetzt auf den Thron steigt,
ja,
muss er jedes Mal wieder rein?
Danke für die Frage. Habt ihr verstanden? Gut. Ja. Gott, sein Sohn, ist allgegenwärtig überall.
Auch in unserem Herzen schon.
Jawohl. Und zwar kosmisch. Der ganze Kosmos, das ganze Weltall der Schöpfung, ist ja ein Werk seiner Hände. Ich stelle die Frage, war unser aller Vater, Adam der Erste, auch ein Werk der Hände Gottes? Jawohl. Hatte Adam schon, lebte er als Werk der Hände Gottes, schon in der Kraft eines unauflöslichen Lebens? Nein. Nein. Er war kein lebendig machender Geist, sondern nur eine lebendige Seele, als Werk der Hände Gottes. Hätte er sterben müssen, wenn er nicht gesündigt hätte? Sehr einfach. Nein. Nein. Was hatte er für ein Leben? Er hatte nun das Leben für alle Zeitalter. Er hatte äonisches Leben. Er hatte Leben für alle Zeitalter. Aber kein unendliches Leben noch. Wer äonisches Leben hat, wie Adam, der war noch schuldlos, ne? Und hätte weiterleben können. Wäre er am Herrn hängen geblieben. Man hat auf die Stimme des Feindes geachtet. Hätte er nie sterben müssen. Am Ende der Zeitalter, die Gott bestimmt hat, hätte er ihn dann überführt in das Weitere. So. Also, jetzt stelle ich die Frage, wenn Adam als Adam ewiges Leben hatte, das hatte er, für die Zeiten der Zeitalter heißt das, war es aber möglich, dass er dann sündigen konnte? Dass er von Gott abfallen konnte? Aber warum sagt er nicht prompt alle ja? Doch klar, ne? Ist doch klar.
Ja, nur deshalb, weil er eben im Kosmos war.
Jawohl. Und nicht wie Jesus Christus allein, einziger Sohn aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Der Unterschied, ob ich einen Sohn gezeugt habe, der das Leben in sich selber hat, ja, und aus dem Mutterschoß geboren ist, oder wenn ich Bildhauer wäre, von meinem Sohn eine Statue machen würde, das wäre dann das Werk meiner Hände, nicht? Und jeder Betrachter dieser Statue eines Sohnes würde sagen, ah, das ist dein Sohn. Ne? Ja, stimmt's? Ja, ja, ja. Das ist das Bild meines Sohnes, nicht? Und Adam war das Bild Gottes. So, aber hierher zurück. In seiner Schöpfung ist Gott allgegenwärtig. Und zwar so wunderbar. Ist wieder dem Paulus geoffenbart. Als er vor den Weisen in Athen steht, nicht? Da sagt er ihnen unter anderem, wir leben und weben in ihm. Den Gott, den ihr verehret, durch eine Statue mit der Überschrift dem unbekannten Gott. Nicht? Diesen unbekannten Gott verkündige ich euch. Den ihr verehret, ohne ihn zu kennen. Nicht? Und sagt,